Rotterdam, Hall. Ich lehne mich gegen die Reling, während die salzige Luft durch meine Haare weht. Der Hafen von Rotterdam verschwindet im Dunst. Die anderen Passagiere verlassen das Deck, weil es angefangen hat zu nieseln. Ich bleibe noch ein bisschen, versuche durchzuatmen und an nichts zu denken. Aber das hat noch nie geklappt. Ich bin auf dem Weg nach Hull an der Ostküste von England. Von dort aus werde ich weiter nach Manchester reisen, wo William studiert. Mein Austauschschüler, den ich zuletzt vor 5 Jahren gesehen habe. Nach dem Austausch hatten wir uns aus den Augen verloren. Aber vor ein paar Wochen habe ich mich aufgerafft und ihm geschrieben, ob ich ihn nicht mal besuchen könne. Das Gefühl hatte mich gepackt, dass ich weg musste. Egal wohin, einfach weg. Rotterdam ist jetzt außer Sichtweite. Die dicken, schwarzen Wolken am Himmel lassen es früher als gewohnt dunkel werden. Der Regen wird stärker und prasselt mir ins Gesicht. Ich schließe die Augen und für einen Moment fühle ich mich, als würde ich schweben. »Ich mag Regen«, sagte Marina und blickte mit einem verschmitzten Lächeln hinauf in die Wolken. Der Wind brauste ihr durch die schulterlangen blonden Haare. Ich nickte, als hätte sie gerade das Schlauste gesagt, was ich je gehört hatte. »Regen ist super«, sagte ich. Mein Herz wummerte wie nach einem Marathon. »Bei Regen kann man gut nachdenken«, sagte Marina. »Aber die meisten Leute denken nicht gerne.« »Ich schon«, sagte ich, damit sie ja nicht auf die Idee kam, ich wäre einer von diesen langweiligen Leuten. »Das weiß ich doch, Jonas«, sie lächelte mich an. Die Hitze stieg mir in den Kopf. Ich war total vernarrt in sie. Eine nasse Haarsträhne hing ihr ins Gesicht und Regentropfen liefen über ihre Wangen. »Ist alles in Ordnung?«, fragte sie. »Ja klar«, sagte ich. »Mir war bloß kurz schwindlig.« Das war nur halb gelogen. »Sollen wir reingehen?« »Nein!« Um keinen Preis wollte ich, dass dieser Moment endete. »Es geht schon wieder.« Sie blickte übers Meer. Vom Festland konnte man nur noch ein paar blinkende rote Lichter ausmachen. Morgen früh würden wir auf britischem Boden stehen. Ich war erst 14 und es war das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern so weit weg von zu Hause war. Aber meine Aufregung hatte nichts mit dem Austausch zu tun, nur mit ihr und mit dem, was ich ihr sagen wollte. »Kennst du das, wenn...« begann ich und stockte, als sie mich erwartungsvoll ansah. Die Worte, die ich mir zurechtgelegt hatte, verhedderten sich. »Was soll ich kennen?«, fragte sie. »Also, ich stelle mir das Leben vor wie einen ganz langen Weg. Ich war mir sicher, dass mein Herz so laut pochte, dass es meine Stimme übertönte. Mit beiden Händen umschloss ich die rostige Reling. Und manchmal kommt man bei so einem Weg zu einer Abzweigung und das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Schön gesagt«, meinte Marina. »Danke«, meine Wangen glühten. »Naja, und manchmal ist an so einer Abzweigung der eine Weg schön und der andere eher trist.« »Dann sollte man wohl den schöneren Weg gehen, oder?« »Ja, schon, aber was wäre, wenn man erst über eine wackelige Brücke muss, um zu dem schönen Weg zu kommen?« Sie rieb sich das Kinn. »Also, ich denke, wenn der Weg hinter der Brücke schön genug ist, dann sollte man auch drüber gehen.« »Das klingt logisch«, sagte ich. »Nur, was denn?« »Also, die Brücke«, stammelte ich. »Also du bist die Brücke.« »Wie jetzt?«, fragte sie und sah mich verwirrt an. »Ich bin in meinem Leben an so eine Kreuzung gekommen. Sie musste doch verstehen, worauf ich hinaus wollte.« Aber das tat sie nicht. »Naja«, sagte sie, »dann solltest du es wohl wagen, oder?« Ich nickte und es herrschte Schweigen. Der Wind wehte mir den Regen ins Gesicht. »Marina, ich liebe dich«, sagte ich. Langsam wandte sie ihren Blick vom Meer ab und drehte sich zu mir. »Oh«, sagte sie. Einige Tage später lag ich morgens wach im Bett. Meine Gedanken kreisten um Marina. In den Tagen vor dem Austausch hatte ich nichts anderes getan, als mir auszumalen, wie ich ihr meine Liebe gestand. Dass sie vielleicht nicht dasselbe für mich empfand, war mir zwar klar gewesen, aber ich hatte nicht geahnt, wie es sich anfühlen würde. Warum hatte ich meine Chance so früh verspielt? Was hatte ich erwartet? Es war noch gar nicht lange her gewesen, dass wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, und da sagte ich ihr gleich, dass ich sie liebte? Das würde ich mir niemals verzeihen. An diesem Morgen riss mich der Klang eines Saxophons aus meinen Gedanken. Ein sanftes Beben, ein zitternder Ton, von Höhen zu Tiefen und wieder hinauf, Ein Tanz im schwarzen Raum hinter meinen geschlossenen Augen. Es waren meine Gefühle, die ich da hörte. Der Schwebezustand, in dem ich mich befand. Später beim Frühstück fragte ich William, was er da gespielt habe.
Oh, it was a famous jazz standard, in a sentimental mood.
Very beautiful, sagte ich in meinem 7. Klasse Englisch.
Yeah, I love jazz, sagte William. I think it's the most honest music. A jazz musician can always express his real feelings in music. He doesn't have to follow instructions as strict as in classical music, for example.
Ich nickte. Dass ich nur die Hälfte verstanden hatte, spielte keine Rolle. Die Musik hatte schon alles gesagt. Abends saßen wir in Williams Zimmer, wo er mir seine Plattensammlung zeigte. Ich schloss die Augen und war gebannt. Für Momente konnte ich in den Rhythmen aufgehen und meinen Liebeskummer vergessen. Nicht nur die langsamen Balladen, auch die flotteren Bebop- und Swingstücke gefielen mir. Und jeden Morgen hörte ich William beim Üben zu. Ich beschloss, selbst mit dem Spielen anzufangen. Mit Marina wechselte ich kein Wort mehr. Sie wich mir aus und lief nur noch in einer Gruppe mit ihren Freundinnen, damit ich sie nicht allein erwischte. Das bedrückte mich. Und auf den Ausflügen war ich meistens nicht ganz bei der Sache. Aber wenn William mir den Jazz zeigte, war alles besser. Am Ende des Austauschs hatten William und ich uns schon verabschiedet. Ich wollte gerade in den Bus steigen, als er mich noch einmal zur Seite nahm. "Here's some important advice, Jonas", sagte er, und ich hörte aufmerksam auf seine Worte. "Always keep practicing, but never forget why we play. We do it for the feeling. If you lose the feeling, the whole practicing isn't worth it. Just keep that in mind." Ich nickte mit ernster Miene. "Thank you", sagte ich. Dann umarmte ich ihn und stieg in den Bus. Zurück zu Hause nahm ich Saxophonunterricht und übte mehrere Stunden täglich. Ich liebte es, mit den Fingern über die Klappen zu huschen, jeden Tag ein bisschen schneller. Ich liebte es, nachts im Stillen meine Noten durchzulesen. Und ich liebte es, den Aufnahmen der Jazzgiganten zu lauschen und sie immer besser zu verstehen. Ich wollte auch etwas erzählen mit meinem Spiel. Am Ende des Schuljahres war ich erster Saxophonist der Schulbigband. In den Wochen und Monaten nach dem Schüleraustausch hatte ich noch viel an Marina gedacht. Es ging mir nicht aus dem Kopf, wie sie mich angesehen hatte, während ihr Regentropfen übers Gesicht liefen. Genauso wenig ihre Antwort auf mein Liebesgeständnis. Oh. In der Schule sah ich ihr oft hinterher oder beobachtete sie, wenn sie sich mit ihren Freundinnen unterhielt. Aber sie ignorierte mich und irgendwann vermisste ich sie nicht mehr. Ich machte nur noch Musik und das machte mich glücklich. Dann, der Austausch war schon über ein Jahr her, sprach sie mich an. Es war nach einem Konzert in der Schule, dem ersten Konzert, bei dem ich mit meinem eigenen Saxophon gespielt hatte. Ein halbes Jahr lang hatte ich im Supermarkt gearbeitet, damit ich nicht mehr das billige Leihinstrument der Musikschule benutzen musste. William war zu Besuch gekommen, wir hatten stundenlang nach dem passenden Instrument für mich gesucht und es schließlich gefunden. Für das Konzert hatte der Bandleiter mir 3 Soli zugeteilt und jedes davon hatte ich mit vollem Elan gespielt. Ein starker Klang drang aus meinem Instrument. Ich beherrschte meinen Ansatz, hatte gelernt, mir nicht mehr auf die Lippen zu beißen. Ich flog durch die Harmonien, sagte mit jedem Ton, was ich fühlte. Und ich konnte spüren, wie begeistert meine Mitschüler von meinem Talent waren. Das stachelte mich noch mehr an. Nach dem Konzert hatte ich mein neues Saxophon sorgfältig in den schwarzen Koffer gepackt und war auf dem Weg in den Matheunterricht, als plötzlich Marina vor mir stand. Wir waren allein im Gang und ich hielt die Begegnung zuerst für einen Zufall, bis ich merkte, dass sie mir in die Augen sah. Das hatte sie zuletzt auf der Fähre nach Hall getan.
»Jonas, ich wollte mich entschuldigen«, sagte sie.
Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte.
»Du musst nichts sagen.«
Sie strich sich durchs Haar, das jetzt ein ganzes Stück länger war als damals.
»Ich habe dich unfair behandelt. Du warst ehrlich zu mir und das hätte ich zu schätzen wissen müssen. Und es tut mir leid, dass ich dich danach so abgeblockt habe.«
»Du, schon gut.« Dann herrschte Schweigen. Ein ähnliches Schweigen, wie es vor über einem Jahr auf der Fähre geherrscht hatte. Diesmal brach sie es.
»Ich wollte fragen, ob du vielleicht Lust hättest, mal einen Kaffee trinken zu gehen«, sagte sie.
Sie holte einen Zettel aus der Hosentasche und hielt ihn mir hin.
»Da steht meine Nummer drauf. Schreib mich an, wenn du möchtest.«
Völlig perplex nahm ich den Zettel in die Hand. Ich hatte noch nicht ganz verstanden, was gerade passiert war. Marina lächelte.
»Wir sehen uns?«
»Oh, klar«, sagte ich. Sie verließ den Gang, noch immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Der Regen wird jetzt stärker und da ich mich ohnehin nicht beruhigen kann, gehe ich hinein in die warm beleuchtete Bar. Dort setze ich mich an den Tresen und bestelle ein Tonic Water. Aus den Lautsprechern dringt verträumter West Coast Jazz. Paul Desmond improvisiert zu Here's That Rainy Day. Wie passend. Hinterm Tresen hängt ein Spiegel, in dem ich ein Mädchen in einem Sessel sitzen sehe. Ein leeres Glas steht vor ihr auf dem runden Tisch. Sie ist in ein Buch vertieft und ihre braunen Haare sind zu einem Dutt gebunden. Sie sieht Marina kaum ähnlich. Trotzdem ist da etwas. Wann habe ich mich das letzte Mal einem Menschen wirklich nahe gefühlt? Die Bedienung stellt mir das Tonic Water hin. Ich trinke und lausche, wie sich der weiche Klang von Paul Desmonds Altsaxophon mit dem Prasseln des Regens vermischt. Marina spürte meine Unsicherheit und ging geschickter an die Sache heran als ich im Jahr zuvor. Anfangs trafen wir uns als Freunde. Ich erzählte vom Jazz, von Philosophie, Literatur, Freundschaft. Und irgendwann war die Unsicherheit verflogen. Es hatte nur eine Weile gebraucht, bis ich verstand, dass ich sie noch liebte. Wir kamen kurz vor Weihnachten zusammen. Draußen schneite es schon. Und Marina und ich hatten uns verabredet, um Filme zu schauen. Wir sahen gerade Bird, als ich es nicht mehr länger aushielt. Mitten im Film schaute ich sie an, und als sie sich zu mir drehte, war sie für einen winzigen Augenblick verwirrt. Dann trafen sich unsere Blicke, und wir wussten, was passieren würde. Der Film, mein Zimmer, der Schnee vom Fenster verschwanden, und als sich unsere Lippen trafen, gab es nur noch uns beide. Wir verbrachten fast jede Schulpause und jedes Wochenende miteinander. Meine Freunde wurden ihre, und ihre Freunde wurden meine. Wir stritten nicht und konnten nicht genug voneinander bekommen. Als ich 2 Jahre später einen Platz in einem bedeutenden Jugendorchester bekam, freute sie sich beinahe mehr als ich selbst. Das ist deine Chance, Jonas. Denk doch mal an die ganzen Leute, die du da kennenlernst. Und sie hatte recht. Die Band war großartig. Das war das Problem. Sie war so großartig, dass ich mich schlecht fühlte. Marina meinte immer, das sei nicht schlimm. Ich sei doch viel jünger als alle anderen. Ich würde mich schon noch weiterentwickeln. Du musst einfach nur mit ganz viel Freude an die Sache rangehen. Und das versuchte ich. Ich versuchte es wirklich, aber es fiel mir immer schwerer. Ich hatte jetzt fast mein Abitur, und wenn ich die Aufnahmeprüfung an einer der wirklich guten Musikhochschulen bestehen wollte, musste ich noch einiges dazulernen. Jeden Morgen stand ich um 5 Uhr auf und übte, dann ging ich in die Schule und danach übte ich weiter bis abends um 9. Mir fiel gar nicht auf, dass Marina und ich uns immer seltener trafen. Ich weiß nicht, warum sie nichts sagte. Ein guter Freund war ich in dieser Zeit bestimmt nicht. Als ich durch die erste Aufnahmeprüfung fiel, wurde ich noch verbissener. Bei den beiden anderen Prüfungen war ich dann so verkrampft, dass ich es auch dort vermasselte. Die Prüfer sagten alle mehr oder weniger dasselbe. Ich sei zwar technisch sehr fit, aber meine Spielweise sei zu verklemmt. Am Abend nach der letzten Prüfung versuchte Marina, mich zu trösten. »Du kannst dich doch nächstes Jahr wieder bewerben«, sagte sie. »Bis dahin spielst du bestimmt viel lockerer. Wir haben ja bald das Abi hinter uns und dann hast du mehr Zeit und musst dir nicht immer so einen Druck machen.« Das funktionierte. Zumindest eine Zeit lang. Nach dem Abitur zogen wir zusammen. Wir waren wieder glücklich, unternahmen wieder mehr miteinander, lernten neue Freunde kennen. Ich kann nicht genau sagen, was schief lief, aber ich konnte die Aufnahmeprüfungen im nächsten Frühjahr nicht einfach auf mich zukommen lassen. Ich übte 10 Stunden am Tag. Diesmal musste ich es schaffen. Dann, eines Abends, stellte Marina mir ein Ultimatum. »Jonas, ich kann das so nicht länger«, sagte sie. Wir lagen schon im Bett und wollten eigentlich schlafen. Sie strich sich mit der zitternden Hand durch die blonden Haare, die jetzt kürzer waren als damals auf der Fähre. Sie war seitdem fast noch schöner geworden. »Was meinst du damit?«, fragte ich, obwohl ich es genau wusste. »Ich sehe dich in letzter Zeit kaum noch lächeln. Das tut mir weh. Und du lässt dich gar nicht mehr aufbauen.« Sie atmete tief durch. »Du ziehst mich mit runter.« »Ich werde darauf achten«, versprach ich. »Nein, du weißt so gut wie ich, dass das nicht so einfach ist.« »Aber«, sie unterbrach mich, »irgendwas muss ich ändern, Jonas. Gute Nacht.« Dann knipste sie das Licht aus und drehte mir den Rücken zu. 2 Monate später verließ sie mich. Nach der Trennung dachte ich viel über die Musik nach. Irgendwann verfluchte ich sie. Sie machte mich nicht glücklich, sie machte mich kaputt. Ohne es zu merken, hatte ich der Musik meine Beziehung zu Marina geopfert und was hatte ich erhalten? Nichts. Erst jetzt erinnerte ich mich wieder an Williams Abschiedsworte in England. »We do it for the feeling.
If you lose the feeling, the whole practicing isn't worth it. Just keep that in mind.
Aber ich hatte das Gefühl verloren. Ich packte mein Saxophon ein und begrub es in meinem Kleiderschrank unter alten Klamotten und Gerümpel. Seitdem habe ich es nicht mehr angerührt. Das ist jetzt über ein Jahr her. Ich bin wieder nach Hause gezogen, habe ein bisschen gearbeitet und mir Zeit für Freundschaften genommen, die ich beinahe vergessen hatte. Was nach dem Besuch bei William passiert, weiß ich nicht. Das Tonic Water ist fast leer. In den Lautsprechern wurde Paul Desmond von Thelonious Monk abgelöst. Das Wetter ist das gleiche geblieben, die stürmische Nordsee schaukelt die Fähre hin und her. Im Spiegel sehe ich, wie das Mädchen, das nicht aussieht wie Marina, sein Buch zuschlägt. Dann begegnen sich unsere Blicke. Ich schaue weg und tue, als wäre es Zufall gewesen. Sekunden später steht sie neben mir und stellt ihr leeres Glas auf den Tresen. »Hallo«, sagt sie. Ich sehe auf. »Hallo«. Sie zeigt auf den schwarzen Koffer, der neben meinem Rucksack auf dem Boden liegt. Den Koffer, den ich mitgenommen habe, obwohl ich nicht genau weiß, was ich mir davon verspreche. Was ist da drin?